Herzlich willkommen, liebe Freundinnen des gepflegten Hirnturnens und Freunde der heiligen Klarheit. Heute zerlegen wir eure heißgeliebten Gewissheiten. Seid gewiss.
Schön, dass ihr wieder bei Permanent Change reinhört. Wir nehmen euch mit auf eine Reise zwischen Ambivalenz und eindeutiger Haltung. Inspiriert von Hannah Arendt, Denken ohne Geländer.
Thomas, ich fange mal mit einer provokanten Einstiegsthese an. Wer keine klaren Positionen hat, hat kein Rückgrat, sondern Angst vor Verantwortung.
Ich lege noch eine dazu. Eindeutige Positionen sind oft nur Krücken für faule Gehirne.
Oh, okay. Jetzt kommt noch mal eine von mir. Social Media ist nicht unser Problem. Das Problem ist unsere süße Lust am Schwarz-Weiß-Denken.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vorneweg möchten wir euch ganz gerne noch folgende wichtige Mitteilung machen. Das letzte Mal habt ihr vielleicht in unserer Episode Nummer 84 schon gehört. Da ist die Qualität wirklich suboptimal. Thomas und ich haben uns ja in Hamburg getroffen, standen vor einem Mikrofon und haben erst im Nachhinein festgestellt, dass wir einen kleinen technischen Fehler begangen haben. Wir haben nämlich über den Akku aufgezeichnet und nicht über das Stromnetz. Und das hat dann zur Verminderung der Qualität geführt. Wir hoffen, dass das diesmal wieder deutlich besser ist. Wir haben auf jeden Fall alles wieder eingeschaltet, beachtet und nutzen das normale Stromnetz. Und insofern jetzt eine gute Unterhaltung bei der nächsten Episode Nummer 85.
Gut, Thomas, ich fange mal ganz spitz an. Also, wenn Hannah Arendt 1972 beim Toronto-Kolloquium sagte, sie wisse nicht, ob sie liberal oder konservativ sei, Klingt das nicht ein bisschen wie intellektuelles Davonschleichen? Also stell dir mal heute Klimadebatte vor, bist du fürs Tempolimit oder dagegen? Da will doch niemand ein Vielleicht hören, oder?
Ja, ich verstehe dich, Thomas. Doch ich finde, Hannah Arendt reagierte damals, wenn ich mir diesen Artikel nochmal vor das geistige Auge hole, reagierte damals ja auf Studierende, die von ihr ein politisches Banner erwarteten. Also sie hatte ja gerade mit Eichmann in Jerusalem alle Lager gegen sich. Linke werfen ihre Verharmlosung vor, Rechte Verrat. Also ihre Antwort lautete sinngemäß, wenn ich mich einer Seite verschreibe, dann höre ich auf zu denken. Und für mich heißt das nicht Beliebigkeit, es heißt jede Situation einfach neu prüfen. Also denk an die Pandemie. Wer 2020 da sagte, Lockdown ist das Allheilmittel und 2022 noch dasselbe rief, ohne Daten und Untersuchungen sich genau anzuschauen, der war doch ideologisch nicht mutig.
Ja, aber Mut heißt doch Flagge zeigen, oder? Also die Leute, die schon 2020 sagten, Lockdown killt Kinos, Jobs, Kultur, hatten auch recht. Also wie soll Bürger Otto Normalverbraucher Orientierung finden, wenn die Intellektuellen sich raushalten?
Ja, also ich finde, Hannah Arendt unterscheidet da, also Orientierung versus Parteilogo. Ne? Sie nennt Denken ja ein inneres Zwiegespräch. Also du führst erst ein hartes Tribunal, finde ich, mit dir selbst. Dann stellst du dich öffentlich dahin, wo dein Urteil dich hinführt. Beispiel könnte sein, ich war lange so Hashtag No Home Office Skeptiker. Kontakt ist Coaching Gold. 2021 habe ich mir die Zahlen zur Fokuszeit angesehen. Mal, ganz ehrlich, auch meine Bezugsrahmenbrille dann mal geputzt und gesagt, ey, Remote ist sinnvoll, wenn wir Beziehungen bewusst gestalten. Nicht bequem, weil ich Kollegen widersprach, aber ehrlich zu neuem Wissen.
Okay, also Flagge zeigen, ja, aber erst nach innerem Gerangel. Also das klingt ja nach politischem Intervallfasten, oder? Positionen einnehmen.
Ja,
also ja. Politischem Intervallfasten. Ja. Positionen einnehmen, wieder loslassen und dann neu probieren.
Ja, finde ich ein total schönes Bild. Hannah Arendt würde sagen, wer permanent fastet, verhungert. Ja. Wer dauernd stopft, platzt. Also es geht um Balance.
Es geht um Balance, okay. Ich würde mal so ein bisschen in die Transaktionsanalyse hineinschauen.
Oh ja.
Weil in der Transaktionsanalyse nennen wir ja dieses Brilleputzen, wie du es vorhin so genannt hast, den Bezugsrahmenerweiterung. Also mein Bezugsrahmen ist ja mein Filterset meiner Erfahrungen, Werte, Skripte. Also stell dir Sabine vor, sie ist 45, da kommt wieder das berühmte Pling.
Ja, da.
Im Hier und Jetzt. Also nochmal zurück zu Sabine, 45, ja. Ingenieurin. Und sie, ihr Vater hat immer zu ihr gesagt, sicherer Job vor Abenteuer. Zack, der Bezugsrahmen bedeutet für sie Risikovermeidung. So hat dann Sabine das, die Information ihres Vaters verstanden. Bedeutet, Startup-Offerte hat sie bekommen, fühlte sich sofort gefährlich für sie an.
Tja. Also Sabine könnte wirklich eine meiner Teilnehmerinnen sein, die im Seminar sagt, Philosophie ist zwar nett, aber was bringt's denn? Bezugsrahmen ist ja irgendwie sowas wie Nutzenmaximierung, keine zweckfreie Kontemplation.
Okay, genau. Und jetzt kommt der Haken. Unser Gehirn liebt Konsistenz. Also Sabine blendet zum Beispiel LinkedIn-Posts über erfolgreiche Gründer aus und etikettiert die mit, na, die haben halt Glück gehabt. TA nennt das Redefinition. Also wir tun das, um unseren Bezugsrahmen stabil zu halten. Und Thomas, das ist wie mein 8-Bit-Schwarz-Weiß-Filter. Aber du sagst,
was ist das?
Ja, Rahmen soll elastisch bleiben. Hast du da irgendwelche Praxistipps zu?
Ja.
Wie kann ich meinen Rahmen elastisch halten? Wie geht das?
Also, ich würde sagen, das ist so eine Art Realitätstest.
Ach,
okay. Ich frage zum Beispiel meine Klienten, ja, welche Situation widerspricht deiner Überzeugung? Ja, und wenn ich dich so höre mit der Sabine, Sabine interviewt zwei Gründerinnen, hört, dass das Risiko kalkulierbar sein kann. Und dadurch tritt ein Riss im Rahmen auf. Und ich würde sagen, das können wir dann auch so beschreiben wie eine kognitive Dissonanz. Entweder verfestigt sie den Rahmen, zum Beispiel mit einer Aussage, die sind ja irre, oder sie dehnt ihn und könnte denken, vielleicht kann Sicherheit ja auch heißen, mehrere Standbeine zu haben.
Ah, okay. Also und hier greift dann Hannah Arendt rein, Denken ist Zwischenraum schaffen.
Ja, genau.
Also sie sagt, Urteil entsteht nach dem Leerlaufen alter Gewissheiten. Das heißt also, Sabine müsste ihr Sicherheitsdogma mal leerlaufen lassen, bevor sie neu entscheiden kann oder sich wieder entscheiden kann.
Ja, perfekt. Und dieses Leerlaufen fühlt sich an wie Luft anhalten. Ne? Also wenn wir da mal wirklich dran denken, das ist also ja unangenehm,
okay,
aber nötig.
Definitiv. Ich würde gerne ein weiteres Thema mal anschauen, Thomas, und zwar das Thema Social Media. Ne, also Schmerzpunkt.
Oh, spannend.
Ja, das ist ja, kommt ja immer wieder in unseren Podcast. Also der Schmerzpunkt Social Media, TikTok-Clip zum Beispiel. Ein Junge hält drei Schilder hoch, System gleich korrupt und ein anderes Schild, dump all parties. Folge mir.
Oh ja.
Ja, 7 Millionen Views hat er. Das ist doch narratives Fast Food. Also würdest du sagen, dass es hier einen Heißhunger stillt?
Absolut, ja. Also Algorithmen liefern dir Instant Clarity. Also jeder Like-Knopf ist irgendwie so ein neurobiologischer Zuckerschub.
Ach, schön.
Unser
Zuckerschub.
Ja, okay. Zuckerschub. Und unser Präfrontalkortex bräuchte 30 Sekunden, um zu prüfen, ist das zu simpel? Okay. Aber System 1 jubelt schon. Also Hannah Arendt nennt dieses Vorschnellhandeln Banalität. Nicht, weil Menschen böse sind, sondern weil sie nicht denken.
Genau, und dazu hatte Anna Arendt ja Eichmann beobachtet, der Akten ordnete ohne Mordgedanken. Ja, also heutiger Eichmann-Light würde klick Retreat ohne zu prüfen. Das wäre halt giftiger Stoff in Millisekunden verbreitet. Und Filterblase macht's kuschelig, nur Team Blau oder Team Rot im Feed, oder?
Genau, exakt. Plus, psychologischer Need for Cognitive Closure.
Was
heißt das? Ja, was heißt das? Wer nach 12 Stunden Job nach Hause kommt, will nicht noch 100 Artikel wälzen.
Ah.
Ein knackiges Video liefert dir doch schnelle Ordnung. Und das Problem, Ordnung auf Kosten der Realität.
Ja, aber ist doch einfach, oder? Und Demokratie braucht ja auch Sichtbarkeit. Also ohne Social Media gäbe es ja auch keine MeToo-Welle zum Beispiel in der Geschwindigkeit. Ja,
das stimmt. Mhm.
Also wie entkommen wir denn jetzt dieser Polarisierungsfalle, ohne den Lautsprecher abzustecken?
Ich finde, indem wir die Dosierung ändern.
Okay.
Also man könnte Social Media irgendwie umbenennen in eine Art Slow-Media-Ritual.
Ach, Slow-Media. Genau, toll. Slow-Media-Ritual. Okay.
Ja. Und vom Fast-Food weg zum Slow-Food, also 20 Minuten täglich, ja, kuratieren, fremde Quellen lesen oder vielleicht eine Art auch Dialogformate, ja, wo du live Gegenfragen hörst. Ja. Mhm. Ich denke, Hannah Arendt hätte applaudiert. Öffentlichkeit ja, aber plural. Keine Echokammer.
Okay, verstehe. Kann ich nachvollziehen.
Lass uns aber, weil wir ja gerne so aus verschiedenen Perspektiven gucken, vielleicht nochmal in die Neurobiologie schauen und auch auf Change-Prozesse.
Okay.
Und wenn ich eben ja schon kognitive Dissonanz sagte, finde ich hier nochmal zu betonen, so diesen Gehirnzoom reinzunehmen, in diesen Dissonanzalarm.
Ja.
Also, ja. Ich nenne jetzt mal den Konzern nicht, sage jetzt einfach mal Beispiel Konzern XY. Ja, war jahrelang Marktführer mit Papierformularen. Ja, und digitale Startups fingen an und fressen Marktanteile vor sich hin. Vorstand weiß das zwar, hat es wahrgenommen, aber ruft, unsere Kunden wollen Papier. Und das ist doch sowas wie eine limbische Angst vor Statusverlust und unterdrückt die Fakten.
Guter Punkt, Thomas. Da fällt mir zum Beispiel die weltbekannte Firma Kodak ein, der sogenannte Kodak-Effekt. Also die Chemiker bei Kodak erfanden die Digitalkamera schon 1975.
Wahnsinn, ne?
Und die machten sie aber nicht groß aus Angst, weil das Filmgeschäft dadurch zu kannibalisieren.
Ja.
Also das heißt, dass wir, wenn wir die Dissonanz dämpfen, dass wir dann auch einen, ich sag mal, einen Selbstmord der Firmen ermöglichen. Ja, also dass wenn wir unsere Dissonanzen nicht, also wenn wir mit denen klarer umgehen, dass dann durch Disruption auch Firmen eingehen und in die Insolvenz gehen. Und Kodak, ich weiß nicht, wo Kodak heute steht, ob die, was die heutzutage noch produzieren.
Kann ich jetzt auch gerade aktuell nicht wiedergeben, aber ja, und Levins Unfreeze heißt hier, dass wir die Alarmklingel nicht ausstellen dürfen, ne?
Ja.
Dass wir die einfach nicht ausmachen und sagen, hey, diese Signale eben wahrnehmen, bewusst darüber anfangen nachzudenken und über Interventionen denken und ein Design bilden, zu sagen, okay, was können wir tun und beispielsweise eben Pilotteams dürfen einfach radikal digital arbeiten in diesem Fall. Und so entsteht einfach auch so eine Art, ja, sicherer Zweifel. Und wir haben Raum, Hypothesen zu bilden, die einfach zu testen, ohne dass sofort die ganze Firma anfängt zu wackeln.
Ja, das finde ich ein guter Aspekt. Und gleichzeitig braucht es dazu auch Deadlines für Entscheidungen.
Oh ja.
Also ich habe mal in Projekte begleitet, also die wirklich monatelang nur Daten sammelten oder nur Interviews führten mit ihren Mitarbeitenden. Das Ergebnis war, der Bericht, den sie vorlegten, der war einfach veraltet bei Veröffentlichung, weil der über 8 Monate lang gebraucht hat, bis sie das verschriftet haben.
Ja, Wahnsinn. In der heutigen Zeit also wirklich gar nicht mehr vorstellbar, weil es ja immer schneller geht. Und ja, unser Podcast ja da sich darum dreht, Permanent Change, also wir nicht irgendwie so Wellenbewegungen haben, die alle 5-7 Jahre weitergehen, sondern das eben ein ständiger Prozess ist. Also insofern können wir das also wirklich so eine Timeboxed-Ambiguität nennen. Ne? Also dass man eben sagt, so nicht 8 Monate Daten sammeln, sondern sagt, okay, ja, wir machen 2 Wochen eine Exploration, ja, dann haben wir so eine Art Commitment, darüber und treffen ihr eben halt auch unsere weitere Entscheidung für das Vorgehen. Und Arendt würde, glaube ich, sagen, ja, Denken führt zum Urteil hin, aber nicht zu einem Endlosdialog. Ne? Also Urteil baut auf Verantwortung auf und Entscheider müssen auch ihre Gesicht zeigen. Ja, sonst gibt es auch kein Handeln.
Das kann ich nachvollziehen. Also Entscheider müssen ein Gesicht zeigen, das heißt, sie müssen sich positionieren, sonst wird kein Handeln passieren. Ja. Und da müsste aber auch, ich sag mal, so die nächste Ebene rein, das Herz müsste mit rein. Also das, ne, Empathie, weil Damasio sagt ja, dass ohne somatische Marker plappern wir uns einfach tot. Also Emotionen registrieren und gegenprüfen. Also dass wir einfach mal reinkriegen, wenn mir Wut sagt, hau drauf, dann sagt vielleicht mein Präfrontalkortex, halt mein Draufhauen, reißt das jetzt nur irgendwas ein oder baut das auch was auf? Also, dass ich das auch kritisch für mich hinterfrage, was ist denn der Sinn meiner Aktion oder meines Handelns?
Ja, gerade weil diese somatischen Marker ja so Gefühlserfahrungen sind, ne, die eben halt auch ja wirklich ganz weit, weit, weit zurückliegen und sie sich eben halt auch in aller Bewusstheit, wie du sagst, eben anzuschauen, das macht also absolut Sinn. Und das, finde ich, ist dann so eine Art, naja, wie können wir es sagen, Denkgeländer 2.0, ne? Also es ist nicht starr, ja, sondern ja, so flexibel, modulartig und auch anpassbar.
Okay, jetzt würde ich mit dir mal ein bisschen in Richtung Klarheit gehen versus Ambivalenz gehen. Also Thomas, was meinst du? Hast du eine Idee von einer Grenzlinie? Also was wäre, ab wann ist ein Zweifel bloß eine reine Fassade der Passivität, wie wir es in der Transaktionsanalyse sagen?
Also Thomas, ich würde denken, wenn ich mehr Energie ins Hinterfragen stecke, als eben gleich in Lösungen.
Wie meinst du?
Also denke auch wieder an unsere Handlungskaskade, die wir schon oft hier benannt haben. Ne? Also wer ständig sagt, ich forsche noch, obwohl Betroffene leiden, flüchtet. Meinen Augen. Also Beispiel Klimapolitik, ja, weitere Studien über den Meeresspiegel, die helfen uns nichts. Ja, also das Thema liegt ja klar vor Augen und wenn ich da eben weitere Studien anstrenge, dann brauche ich eben nichts ändern. So.
Ah, stimmt, genau. Und Klarheit? Wie wird Dogma, wenn der Zweifelknopf verplombt ist? Also wenn jede Gegenfrage als Verrat gilt? Ich sehe das manchmal bei Aktivismus, ja. Wer nicht 100% unsere Linie folgt, ist ein Feind. Dann stirbt doch der Diskurs, oder?
Ja, und es ist halt heute auch so schnell, dass dann durch bestimmte Reaktionen, auch im Social Media Bereich ja gleich solche Angänge für einen Diskurs ja dann auch gleich platt gemacht werden. Also ich finde, das Ziel sollten bewegliche Standorte sein. Also.
Aha.
Ich bin jetzt zwar nicht so der große Bergsteiger, aber ich könnte mir das vorstellen, wie beim Zelten, wenn wir beim Bergsteigen sind, ja, so fest genug, um die Nacht zu überstehen, aber versetzbar, wenn beispielsweise ja sich die Route ändern sollte oder eben halt auch das Wetter, ne? Also ich könnte auch ein Beispiel vom Segeln nehmen, ne, und sagen, okay, wir sind beweglich, wir sind flexibel. Wir haben zwar ein Ziel auf einen Hafen Richtung Norden, ja, aber wenn der Wind sich dreht, dann müssen wir eben halt auch da flexibel drauf reagieren und die Route gegebenenfalls anpassen.
Bin ganz bei dir und kann das gut nachvollziehen. Und ich glaube, Hannah Arendt würde jetzt auf ihrer Denkerinnenwolke applaudieren und würde uns zustimmen. Also, dass Freiheit heißt beginnen können, also Stangen rausziehen, Zelte neu setzen oder wie du gerade sagst, auf dem Boot einfach den Kurs neu setzen, wenn ich ein neues Ziel ansteuere oder wenn meine Route sich ändert oder ich meine Route ändern muss, also in diese Richtung, ich dann eine Flexibilität einfach in mir gestalte und gleichzeitig das Denken auch offen halte.
Ja.
Somit kann ich gut nachvollziehen, dass sie sagt, wenn ich mich einer Position anschließe, ob ich jetzt liberal oder konservativ bin, dann höre ich auf, weiter drüber nachzudenken, weil dann bleibe ich ja in meiner Position verharren und dann wird's ja zur Ideologie, oder?
Ja, das und ich denke eben halt auch gerade noch mal über unsere transaktionsanalytischen Konzepte nach und denke eben halt auch noch darüber nach, also wenn man das also neurobiologisch sich eben halt auch noch mal anschaut, dass unser Gehirn ja möglichst wenig Energie verbrauchen will, ne? Also möglichst viel soll ja, wie kann man es beschreiben, nahezu automatisch ablaufen und wenig Energie verbrauchen. Und jedes, wenn man sich eben dieses Leerlaufen im Denken vorstellt, und ich das ja auch beschrieben habe mit Luft anhalten, ist das ja schon auch wirklich anstrengend, so einen Prozess zu sagen, ja, und ich denke mal flexibel nach links und nach rechts. Mein Beispiel eben mit dem Segeln, ich könnte ja auch sagen, gut, wir müssen gegen den Wind kreuzen, das macht es total anstrengend, aber wir kommen trotzdem zum Ziel, wir brauchen bloß länger. Ja, und eben halt auch so diesen Bezugsrahmen aus der Transaktionsanalyse mal nochmal sich anzuschauen, zu sagen, ja, ist der fest wie ein Rahmen? Ja, dann habe ich eben, brauche ich nur in mein Buch der Definition gucken, in meinen eigenen Brockhaus und sagen, okay, wie ist die Definition von XY? Und so ist sie und das schafft mir Klarheit, schafft mir Struktur und eine gewisse Festigkeit. Und wir diskutieren ja gerade darüber, zu sagen, ja, jetzt halten wir erstmal inne und nehmen wahr, was ist und wägen sorgfältig die Optionen nach links und nach rechts und gehen vielleicht auch in den Diskurs und ins Gespräch.
Mir kam gerade das Thema Zeitstruktur in den Kopf, als du gerade so sagtest, Struktur und Zeit einteilen, dass wir ja auch unsere Zeit strukturieren,
ja.
Menschen. Und wenn ich dann den ganzen Tag, ich sag mal, in ganz vielen unterschiedlichen Anforderungen stecke und in Verbindlichkeiten stecke und nach Hause komme, dann habe ich vielleicht keine Lust, ich sage mal, großartig noch mein Gehirn anzustrengen und irgendwelche, ich sag mal, Intimitäten oder irgendwelche anstrengenden Themen aufzubrechen für mich und mich da nochmal hineinzubegeben, sondern dann gehe ich halt in den, wie du sagst, in diesen Low-Battery-Modus und sage, so, jetzt, ich bin leer und dann gucke ich mir einfach nur noch TikTok-Videos an und lass mich berieseln und berauschen, ohne es überhaupt zu differenzieren, ohne es überhaupt zu hinterfragen, ohne überhaupt irgendwie da für mich eine Position einzunehmen.
Ja, auch ein schönes Beispiel, ne, mit der Zeitstrukturierung als Grundbedürfnis und sagen, wie gehen wir, wie gestalten wir unsere Zeit?
Ja.
Und da steht ja nicht, dass wir die ganze Zeit eben in Aktivität oder Intimität sind, ne?
Genau.
Sondern eben halt auch, wie du sagst, nach einem vollen Tag einfach mal uns auch wieder aus dieser sozialen Interaktion uns ja auch auftanken müssen und wollen und dann eben ja uns die Zeit vertreiben oder auch mal wieder in den Rückzug gehen, um ja im wahrsten Sinne des Wortes auch zu regenerieren, ne?
Definitiv. Und wie gesagt, wenn ich das nicht reflektierend mache oder nicht bewusst mache und mich dem aussetze, den Bubbles und den ganzen Social Medias, dann verliere ich ja auch eine Qualität und eine Kompetenz in mir, die mich im sozialen Umfeld stärkt, die mich im sozialen Umfeld sicher macht, die mir eine psychologische Sicherheit ermöglicht, um im Kontakt mit anderen das nicht gleich als Angriff oder als Beleidigung oder als Empörung wahrzunehmen, sondern es als Meinung einer anderen Person wahrzunehmen, ohne zu sagen, ich muss da jetzt nicht der gleichen Meinung sein, ich muss auch nicht dagegen sein.
Ja. Und ich denke auch schon, also während ich dir so zuhöre, immer nochmal über die Frage nach zu sagen, okay, was, also das Neurobiologische haben wir ja gerade benannt, was verleitet uns eigentlich immer wieder in dieses, auch sich so verleiten zu lassen, auch in diesen Fluss sich mittreiben zu lassen, könnte man ja auch sagen, ne? Also auch da wieder das Segelbild zu sagen, ja, wir lassen uns einfach mal treiben und schauen uns mal, wo der Weg uns hinführt. Also und du hast gerade so Bewusstheit genannt, ne? Also dass dieses, ja, also bleibe ich nochmal zurück bei dieser Frage, was verleitet uns eben halt auch da diese Bewusstheit unter Umständen dann auch auszuschalten oder nicht mitlaufen zu lassen, oder wie könnte man es benennen?
Ich glaube, da wird Hannah Arendt sagen, das ist das Nicht-Denken. Das ist das einfach, das sich positionieren. Ich nehme jetzt eine Position ein und dann höre ich auf zu denken.
Und das ist dann die Banalität.
Und das wäre dann, das mündet dann in der Banalität.
Mhm. Ja. Und ja, und unter Umständen eben auch in Passivität, indem wir eben einfach nichts tun.
Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ja, und auch keine Verantwortung übernehmen. Ne? Also, dass wir dann halt in Situationen uns selbst nicht mehr fragen müssen, welche Verantwortung habe ich, wie kann ich die Verantwortung übernehmen und wie zeige ich, dass ich diese Verantwortung übernommen habe.
Ja, gut. Für heute. Das letzte Mal waren wir ein bisschen länger.
Heute kürzer.
Können wir heute ein bisschen kürzer machen und zu unserem Fazit, liebe Hörer und Hörerinnen, kommen und euch auch den ein oder anderen Tipp nochmal mitgeben.
Ja, ich hätte einen Tipp zum Beispiel, also um mit Ambiguität sich mal ein bisschen zu stärken. Also Ambiguität bedeutet ja in einer Nicht-Position zu sein. Also dass ihr euch mal, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einfach mal eine Quelle pro Tag euch mal in den Medien oder im Netz anschaut, die euch richtig nervt, um einfach mal so ein bisschen das für euch wahrzunehmen. Was nervt euch?
Ich packe in die Werkzeugkiste, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, den sogenannten Bezugsrahmencheck, würde ich ihn nennen. Also einfach auch wirklich zu schauen, zu sagen, passt das, was ich hier gerade erlebe, in die Realität, oder habe ich das irgendwoher geerbt? Ist es die Zeit, das jetzt einmal zu überprüfen und neu auszuloten?
Okay, guter Punkt. Ich hätte noch ein weiteres Werkzeug anzubieten, und zwar einfach den Slow Comment Rule. Also sozusagen eine Regel, dass ich langsam mit meinen Kommentaren agiere. Also wenn ich einen Post lese und ich möchte posten, 2 Atemzüge mindestens nehme, um zu überlegen, ist der Post jetzt sinnvoll? Ist es jetzt ein Mehrwert, den ich jetzt erzeuge durch meinen Post oder durch meinen Kommentar? Das könnte zum Beispiel schon revolutionär sein.
Da denke ich auch, das haben wir gerade auch in der letzten Episode ja nochmal gesagt, ne? Den zweiten Gedanken kommen lassen, bevor man den ersten ausspricht. So denke ich gerade da dran, wenn du von 2 Atemzügen sprichst, ne?
Ja. Genau, also raus aus dem Sofortismus,
ne? Ja. Könnte auch so eine Art von Mini-Refreeze machen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass man eben sagt, okay, ich setze euch einfach in 3 Monaten mal einen Termin. Und dann bewusst in diese Reflexion gehen, zu sagen, okay, passt meine Meinung zu XY heute noch? Oder wie sieht es heute nach einer gewissen vergangenen Zeit aus?
Das finde ich einen guten Punkt. Also so mich zu überprüfen, ob meine Meinung noch passt zu dem, was ich bis in der Zwischenzeit erlebt habe. Mhm. Und wenn ihr halt mit uns diskutieren möchtet, mit Thomas und mit mir, dann seid ihr herzlich eingeladen, halt unsere beiden unterschiedlichen ambiguen Meinungen zu nutzen, um eure Ambiguität vielleicht noch ein bisschen zu erproben.
Ja, schön, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Damit trainiert ihr euren Zweifelmuskel und baut flexible Geländer.
Oder wie ich sagen würde, ihr werdet geschmeidige Rückgrat-Hipster.
Auch nicht schlecht. Ja, gut.
Also für Rückmeldungen, Lob oder gepflegte, nein, keine Shitstorms bitte, aber für gepflegte Kommentare, Rückmeldungen, schreibt uns einfach auf LinkedIn oder auf unseren Webseiten in die Kommentare.
Genau, ja. Ja, schön. Lasst uns wissen, wo ihr eure Geländer nachjustiert oder nachjustiert habt. Und bis zur nächsten Folge, bleibt zweifelnd, aber handlungsfähig. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Liebe Thomas, herzliche Grüße nach Berlin.
Und Grüße nach Hamburg und danke für diesen Austausch und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.